wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen hier bei das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Eine neue Sendung, eine neue Woche, eine neue Sendung. Heute haben wir mal nicht das Spiel meines Lebens, sondern eher das Event meines Lebens. Nichtsdestotrotz ist es das Erlebnis oder das Sporterlebnis des Lebens. Wir gehen zurück ins Jahr 2009, in die jüngere Vergangenheit. Und 2009 war das Jahr, in dem Horst Köhler Bundespräsident wurde, in dem der VfL Wolfsburg zum ersten Mal deutscher Meister wurde und Chesley B. Sullenberger ein Held wurde, als er wegen eines Vogelschlags US Airways Flug 1549 auf dem Hudson River notwassern musste und trotzdem alle Passagiere gerettet wurden. 2009 war auch das Jahr der Leichtathletik-WM in Berlin. Und darüber spreche ich gleich mit Maria. Bis gleich.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens. Bei mir habe ich jetzt zu Gast die Maria. Hallo Maria.
Hallo Andreas.
Maria, du bist den Hörern von Mein Sportradio bekannt als Co-Moderatorin von der Hymnenparade. Du bist großer Hertha-Fan und das wollte ich jetzt noch gerade mal abfeiern. Hertha hat am Wochenende 6:1 gegen Frankfurt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, das gönne ich jedem Fan mal.
Danke, ja, das war auch großartig. Also so als Aufsteiger da einen Kandidaten aus der Europa League so zu schlagen, das war schon der Hammer, ja.
Ja. Aber um die alte Dame Hertha soll es heute nicht gehen. Es geht heute um die Leichtathletik-WM, wie ich vorhin schon angesprochen habe. Es geht um die Leichtathletik-WM 2009 in Berlin. Warum?
Ja, also ich war da, weil ich wohne ja in Berlin. Damals war ich seit einem Jahr in Berlin, genau, 2009. Und da ich ein großer Sportfan bin, war mir klar, dass ich da hin muss. Mindestens an einem Tag muss ich zu dieser WM. Ja. Ich war dann sogar an 2 Tagen da. Und ja, ich fand das damals einfach großartig. Also das war die Stimmung, ich war sehr begeistert von der Stimmung, weil ich das vorher auch nicht so erwartet hatte. Ich war ein bisschen skeptisch, Leichtathletik, wie wird das angenommen? Weil in Deutschland ist es jetzt auch nicht so groß, also nicht mehr. Ich weiß nicht, früher war es, glaube ich, ein bisschen beliebter noch, als die Erfolge noch mehr waren so. Aha. Und dadurch war ich ein bisschen skeptisch, aber ich war dann sehr begeistert von dem ganzen Event, sage ich jetzt mal, von der ganzen Woche einfach.
Also Berlin war nach 1993 Stuttgart zum zweiten Mal Gastgeber auf deutschem Boden für eine Leichtathletik-WM. Hast du die Tickets damals absichtlich für diese beiden Tage gekauft oder hattest du in irgendeiner Weise einen Ansporn für die beiden Tage, über die wir jetzt gleich sprechen werden, die Tickets zu haben?
Ja, gute Frage. Also das war ja mir so mittendrin in der WM. So eine WM geht ja über 9 Tage, also 2 Wochenenden und die Woche dazwischen. Und bei mir war es dann der 5. und 6. Wettkampftag, der Mittwoch und Donnerstag. Und das war so halb zufällig, weil ich wollte erst nur an einem Tag hingehen und mit einer Freundin zusammen, die auch noch Besuch von ihrer Mutter hatte aus Hamburg. Und dadurch waren die mit dem Termin nicht so flexibel. Und dadurch kam ich dann irgendwie auf den Mittwoch, auf den ersten Zehnkampftag war das. Und irgendwie habe ich dann Lust gehabt, noch in der allgemeinen Vorfreude auf die WM mir noch ein Ticket gleich für den nächsten Tag zu holen, weil da eben der Zehnkampf dann weiterging und beziehungsweise beendet wurde. Und da war auch dann der Hochsprungwettbewerb der Damen, der hat mich damals sehr interessiert, auf den habe ich mich sehr gefreut. Ja. Und dadurch kamen die beiden Tage dann zustande.
Also ich habe es mir in der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich es mir angeguckt und da habe ich dann beim Durchgucken der beiden Tage habe ich gedacht, alter Schwede, da waren richtig gute Wettbewerbe dabei, unter anderem der Zehnkampf, über den wir dann auch gleich noch ein bisschen genauer sprechen, als auch der Hochsprung mit Lokalmatadorin Ariane Friedrich damals. Da habe ich schon gedacht, das ist schon absichtlich so gewählt und dann dazu.
Ja, so ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen, aber irgendwie auch nicht so ganz, also so halb zufällig, halb absichtlich, ja.
Und dann natürlich dann noch auch einen Auftritt von damals dem absoluten Überathleten dieser Leichtathletik-WM mit Usain Bolt, der da über die 200 Meter angetreten ist. Die WM war losgegangen eigentlich schon mit einem Paukenschlag. Es ist immer altbekannte Sitte, sowohl bei Olympia als auch bei Weltmeisterschaften, dass am spätestens zweiten Abend die 100 Meter der Herren sind. Das ist eigentlich so immer seit Anbeginn an. Waren immer die am meisten beachteten Wettbewerbe, obwohl es knapp 10 Sekunden dauert, nur das Rennen. Usain Bolt hatte den Weltrekord über 100 Meter quasi pulverisiert mit seinen 9,58 und hatte eine extreme Show abgeliefert. Wie stehst du zu Usain Bolt, beziehungsweise wie hast du damals zu Usain Bolt gestanden?
Also ich mag ihn schon, aber damals noch mehr als heute, weil mittlerweile war er vor 4 Jahren, mittlerweile ist er nicht mehr ganz so, ich finde ihn nicht mehr ganz so besonders, auch mit seinen Sachen, also die Mädchen, die er so macht und so, das ist halt mittlerweile, hat man sich dran gewöhnt. Damals war das noch ein bisschen größer, so sag ich mal. Also da war ja gerade ein Jahr zuvor, hat er ja in Peking auch schon groß aufgetrumpft und ja, da war das noch, da fand ich ihn noch ganz cool. Gerade auch bei dieser WM einfach. Da hat er halt eine coole Show abgeliefert.
Ja. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, mir geht er ein bisschen auf den Keks mit seinen ganzen Mätzchen und er ist schon sehr, sehr selbstverliebt. Hat dann ja auch eine Kurzzeitaffäre mit dem Maskottchen von der Leichtathletik-WM mit Berlino angefangen.
Ja.
Und das war mir alles so ein ganz kleines bisschen zu viel. Das war zu viel für jemanden, der tatsächlich nur knapp 10 Sekunden 100 Meter läuft oder 20 Sekunden über 200 Meter läuft.
Ja, das stimmt schon.
Es gab Entschuldige,
ja. Ja, ich wollte nur noch hinzufügen, weil du auch sagst, mit den 100 Meter und nur die 10 Sekunden und so. Mir geht es auch so als Leichtathletik-Freund so ein bisschen so, dass mir das ein bisschen auf die Nerven geht, dass die 100-Meter-Läufer, also die Männer auch nur, dass auf die so ein Fokus gelegt wird. Mhm. Also und dann ist es aber andererseits so eine Person wie der Bolt, den braucht die Leichtathletik auch, weil die Leichtathletik nun mal in ein paar Ländern ist die vielleicht sehr beliebt, aber in vielen anderen Ländern auch nicht so. Und wenn man dann so einen Star, so einen Spinner, sage ich jetzt mal, hat, also der da so ein bisschen mit der Kamera spielt und so weiter, dann hilft das schon, weil das viele dann anzieht, viele Zuschauer einfach. Und das tut dann auch dem Sport schon irgendwie gut.
Ja. Es hat ja noch andere tolle Leistungen gegeben. Also zum Beispiel im Speerwurf Steffi Nerius in einem ihrer allerletzten Wettkämpfe hat sie die Goldmedaille geholt, was ich damals extrem toll fand.
Ja, das fand ich auch sehr emotional. Also das war an dem Abend, bevor ich ins Stadion bin, so dass ich dann die Siegerehrung am nächsten Tag zumindest miterleben durfte. Mhm. Das fand ich sehr emotional. Ich glaube, damals hatte ich auch Tränen in den Augen vom Fernseher. Also das fand ich stark.
Dazu hatte dann aus deutscher Sicht Nadine Kleinert Silber im Kugelstoßen gewonnen. Nadine Kleinert, die jetzt vor ein paar Tagen beziehungsweise letztens ein Interview gegeben hat, in dem sie sich darüber beschwert hat, dass sie dadurch, dass sie nicht gedopt hat, die ganze Zeit, dass ihr sehr, sehr viele Prämien entgangen sind. Über die ganzen Jahre wurden immer Athletinnen, die vor ihr gelegen haben, des Dopings überführt und ihr wurden die ganzen Einladungen zu großen Sportfesten, zu großen Meetings dann verwehrt. Auch eine große Leistung. Ralf Bartels, wie gesagt, aus deutscher Sicht Bronze im Kugelstoßen der Männer gewonnen. Und Jennifer Oeser hatte Silber im Siebenkampf hinter der damals unbesiegbaren Jessica Ennis gewonnen. Also es gab schon einige wirklich große Wettkämpfe und auch aus deutscher Sicht wirklich tolle Ereignisse, aber alles wurde überstrahlt von Usain Bolt, oder?
Ja, das stimmt. Wie ich vorhin auch sagte, also das ist dann auch ein bisschen unfair, dass dann so diese 10 Sekunden dann irgendwie alles überstrahlen. Und wo du Jennifer Oeser gerade erwähnt hast, das war für mich auch so ein Highlight in der Anfangsphase, war glaube ich die ersten beiden Tage der Siebenkampf. Genau. Weil die war schon im allerersten Wettbewerb, das war der Hürden, die 100 Meter Hürden, war sie fast hingefallen, irgendwie zweimal gestrauchelt, also war fast draußen, aber da konnte sie es noch retten. Und dann im letzten Wettbewerb oder in der letzten Disziplin, die 800 Meter, ist sie ja dann richtig hingefallen. Yeah. Das war auf der ersten Runde. Alle haben den Atem angehalten, weil sie war auf Platz 3, glaube ich, ja, vor dem letzten Wettbewerb auf Platz 3. Und 3 Sekunden hinter der Polin, die vor ihr lag. Mhm. Wie du ja sagtest, Ennis, die war vorne weg, der konnte keiner mehr einholen. Aber Silber wäre möglich gewesen. Und dann fällt die dahin irgendwie nach irgendwann in der ersten Runde auf jeden Fall. Ja. Und ja, alle dachten so, ach du Scheiße. aber die stand sofort wieder auf und rannte dann los wie sonst was und hat die Polin noch gekriegt und hat da Silber geholt. Also das war so stark. Das war auch so ein Moment, wo ich dachte, wow. Schade, dass ich da nicht im Stadion war, aber man kann ja nicht alles haben.
Ja, also die WM 2009 war nicht arm an Höhepunkten und über den 19.8. und den 20.8. über die beiden Tage, an denen Maria im Stadion war und dann alles live gesehen hat. Bis gleich.
Olympiasiege, Weltrekorde, Titel und Medaillen. Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch. Meinungen.
Ich möchte wenigstens meinen eigenen Startblock haben und möchte es den Sprintern auch zeigen.
Anekdoten.
Alter schützt vor Leistung nicht.
Packende Geschichten.
Ich war richtig froh, dass wir die Mellyn Jones geschlagen haben, weil sie hatte überhaupt keine Technik, sie hatte Kraft, Schnelligkeit.
Sports Heroes, jeden Mittwoch neu um 12 Uhr auf meinsportradio.de.
Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens, heute mit der Leichtathletik-WM 2009 und ich spreche immer noch mit Maria darüber. Maria, wir haben eben schon darüber gesprochen, die ersten Tage waren wirklich reich an Höhepunkten, was die WM betraf, was die Leistung betraf, auch überschattet dann von den Leistungen bzw. von der Show von Usain Bolt. Am 19.8. hattest du Karten für... Es waren vorgesehen Finals bei den Männern 1500 Meter und Diskuswurf und bei den Frauen über 800 Meter und 100 Meter Hürden. Jetzt geht so ein Tag ja relativ früh morgens los. Es war der erste Tag vom Zehnkampf der Männer. Warst du schon ab morgens da oder hast du dir das für abends dann aufgespart?
Nee, ich war schon morgens da. Also wenn ich mir so eine Karte kaufe, die auch ein bisschen Geld kostet, dann gucke ich mir alles an. Ja. Also morgens, ich weiß nicht, um 9 oder 10, ich vermute mal sogar schon um 9 ging das los oder so. Aber ich war dann auf jeden Fall da, als das Stadion geöffnet hat.
Ja, also ich meine, morgens ist ja nicht ganz so viel los, oder war das Stadion schon voll?
Nee, voll nicht, aber es war schon in Ordnung. Das ist natürlich auch bei der Leichtathletik immer schwer zu sagen, auch bei so einem Ein-Tages-Meeting oder so, weil dann weil ja immer wieder Wettbewerbe anfangen und aufhören und gleichzeitig stattfinden und die Menschen dementsprechend auch, wenn das den ganzen Tag lang dauert, immer mal rausgehen, was trinken, was essen, wieder reinkommen. Da kann man nur schwer sagen, wie viele sind eigentlich da, weil man ist das Stadion voller, man ist weniger voll. Ja. Aber das war insgesamt schon auch morgens schon ordentlich, auch von der Stimmung her, selbst wenn nicht so viele Leute da sind. Solange die Stimmung machen, ist das ja okay. Gerade eben die Zehnkämpfer, die brauchen das ja, die Unterstützung.
Ja.
Und war schon ordentlich.
Was mich interessieren würde, wo hast du denn gesessen? Weil es war morgens dann auch noch die Qualifikation im Hochsprung der Männer und das ist ja immer in einer der Kurven, die Hochsprungmatte. Wo hast du denn gesessen an dem Tag?
Ja, ich war auch ungefähr in der Kurve, also so auf der Geraden, aber Richtung Kurve, wo der Hochsprung stattfand.
Ja.
Am Oberrang aber, im Olympiastadion, weil unten, das war dann auch viel zu teuer. Also ich hatte da schon einen guten Platz. Gerade oben ist natürlich für den Überblick dann beim Diskus oder so diese Wurfwettbewerbe, so Speer auch, sieht man natürlich dann besser, wie das Gerät fliegt, wenn man da oben ist. Ja. Also waren gute Plätze.
Ja. Es waren dann auch noch ein paar Vorläufe der Damen, 200-Meter-Läufe, Vorläufe, 1500-Meter-Vorläufe. Diskuswurf der Damen war die Quali. Aber eigentlich war der Tag zugeschnitten auf den Diskuswurf der Männer. Robert Harting, quasi auch Lokalmatador, der kommt ja aus der Nähe von Berlin oder ist er sogar Berliner?
Ich glaube, geboren ist er in Cottbus, aber ist Berliner, ist beim SCC Berlin. Diskuswerfer, ja, der ist Berliner, kann man so sagen. Ja.
Ich glaube, man kann ohne groß anzuecken sagen, dass Robert Harting nicht der leichteste Typ ist, oder?
Stimmt, ja. Gerade damals hat er ja so ein paar Aussagen gemacht, die für Furore in der Presse und so gesorgt hatten.
Ja, ja. Um das einfach mal gerade klarzustellen, er hatte ein paar Tage vorher, vor dem Wettkampf, hat er ein Interview gegeben. Es gab damals eine Aktion von den Söhnen, den Kindern, Angehörigen von Dopingopfern aus der DDR, die Brillen im Stadion verteilt haben, dass man nicht weggucken soll und dass man dass diese Aufmerksamkeit für Dopingopfer einfach gestärkt wird. Und er hat gesagt, während eines Interviews, ich hoffe, dass mein Diskus, wenn er aufkommt, direkt eine von den Typen mit den Brillen trifft. Und das war einfach viel zu viel, oder?
Ja, na klar. Aber der hat da einfach unbedacht irgendwas rausgehauen. Das war natürlich nicht in Ordnung. So ist der halt. Also ich weiß nicht, er hat sich jetzt schon, glaube ich, in den letzten Jahren da ist ein bisschen professioneller geworden.
Ja.
Aber damals war er noch so der Typ, der dann einfach irgendwas sagt, ohne da vielleicht über die Konsequenzen nachzudenken, ja.
Also er stand aber auf jeden Fall unter unglaublichem Druck, weil man gibt so ein Interview, Harting war Favorit zu dem Zeitpunkt oder beziehungsweise Mitfavorit auf die Goldmedaille und er stand unter unglaublichem Druck, weil ja auch dann sich die Presse dann auch gut auf ihn eingeschossen hat, beziehungsweise dann auch die Öffentlichkeit. Er war jetzt nicht, er ist niemals der Everybody's Darling oder der Sonnenschein für alle, sodass
er damals schon gar nicht. Also mittlerweile vielleicht eher, aber damals noch nicht.
Ja. Er hat dann lange Zeit auf Platz 2 gelegen, beziehungsweise nicht auf Platz 1 gelegen und hat dann mit dem letzten Wurf ist er an dem Führenden, an dem Polen Malachowski vorbei mit 69,43 und ist dann Weltmeister geworden. War dieser Wettkampf, in deiner Erinnerung, war der die ganze Zeit so spannend über die ganzen 6 Versuche? Wie war die Stimmung denn da im Stadion?
Ich kann mich ehrlich gesagt nur noch an diesen letzten Wurf erinnern, wie es da abging. Ich weiß gar nicht mehr, wie es vorher so war. Ich weiß nur, dass ich persönlich diesen Diskuswettbewerb vorneweg gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich hatte ja vorhin erwähnt, ich habe mich gefreut auf den Hochsprung am nächsten Tag der Damen. Mhm. Daran kann ich mich noch voll erinnern, dass ich mich darauf gefreut habe. Und auch auf die Zehnkämpfer. Aber an den Diskus kann ich mich kaum irgendwie erinnern, zumindest nicht an meine Vorfreude. Dann der eigentliche Wettbewerb, dann mit diesem letzten Versuch. Das weiß ich noch sehr genau, dass da, weil der Versuch, das war auch sehr knapp, glaube ich. Man sieht ja erstmal nicht, man sieht, wo der ungefähr aufkommt, der Diskus.
Yeah.
Aber du hast ja keine Weitenmessung da in deinem Blick. Das kannst du ja nicht genau sehen. Und wir sind auf jeden Fall erstmal aufgesprungen und es wurde sehr laut. Und als dann die genaue Weite kam, das war schon der Hammer.
Und da war also, das Stadion aber auch voll, oder? Damals abends.
Ja, also ich weiß nicht mehr, ob es ganz voll war. Ich weiß auch, dass ganz viele Plätze damals für die Presse waren. Da war extrem viel. Also das Stadion fasste eigentlich 74.000. Mhm. Und das kann damals aber eigentlich nicht die maximale Kapazität gewesen sein, weil eben ganz viele Blöcke nur für Presse einfach reserviert waren.
Ja.
Das war total auffällig. Konnte man sehen, weil ich kenne das Stadion ja ziemlich gut. Und dann sieht man das sofort. Das ist ja sonst nicht so. Und aber klar, da war es schon ziemlich voll an dem Abend. Ja. Ja. Insgesamt überhaupt. Also der Durchschnitt so war schon so 50.000 pro Tag, meine ich.
Ja.
War schon sehr gut.
War denn dann alles gegessen, beziehungsweise alles vergessen, was Harting vorher gesagt hat? Ich meine, Harting hat sich danach entschuldigt und hat gesagt, hier, ich habe da vielleicht, bin da vielleicht ein bisschen zu kurz gesprungen, habe da nicht die ganze Zeit so richtig überlegt. Aber er hat so ein wirklich finsteres Interview gegeben vorher. Er macht dann wirklich einen großen Wettkampf. Ist dann in dem Moment alles vergessen?
Puh, vielleicht bei denen, die das betroffen haben, also gerade die Dopingopfer und so, die er auch damit so irgendwie angegriffen hat, vielleicht nicht, nee. Also ich persönlich, mir war das dann eigentlich, also ich fand es natürlich auch nicht gut, was er gesagt hat, aber eigentlich dachte ich mir dann auch, egal, jetzt hat er da Gold gewonnen. Also ich weiß nicht mehr, wie die Presse damals reagiert hat. Die sind ja dann auch oft mit himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt und so weiter. Da gibt es ja immer diese großen Sprünge. Ich weiß es nicht mehr, leider. Also
ja.
Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern.
Also ich will das in keiner Weise verurteilen, weil ich glaube, ich habe mich damals auch gefreut. Ja. Beziehungsweise ich habe schon gedacht, abgezockter Hund, dass er unter dem Druck dann so einen Wurf raushaut, beziehungsweise so einen Wettkampf raushaut. Aber also, wie gesagt, er hat sich ja nicht immer Freunde gemacht, ne?
Mhm, ja. Nee, das macht ja auch nicht in Ordnung, nur weil er ja gewillt, dass die Dinge, die er vorgesagt hat, dass die dann in Ordnung waren. Das ist ja auch nicht so. Aber gerade auch ich weiß noch, das war ja auch so dieses Bild dann, wie er sich das Leibchen vom Leib gerissen hat. Weißt du, wie er da so dann mit nacktem Oberkörper da stand und dann posiert hat mit der Fahne und so. Ja. Das war dann das Allüberstrahlende irgendwie auch in den Medien, meine ich zumindest.
Mhm. Ja. Das war so quasi der Hauptwettkampf dieses Tages. Wir haben allerdings noch einen anderen Wettbewerb gehabt bei den Frauen. Die 800 Meter der Frauen gewann damals die Südafrikanerin Caster Semenya. Es hatte im Vorfeld Kontroversen um ihr Geschlecht gegeben, weil es gab die Vermutung bzw. den Verdacht, dass sie intersexuell sei, dass halt genetisch nicht feststellbar ist, ob sie Mann oder Frau ist. Mhm. Es wurde damals schon gesagt, sie hatte eine sehr männliche Erscheinungsform. Sie hatte, sie war im Vorfeld, war sie alles in Grund und Boden gelaufen und hatte wirklich fantastische Zeiten vor diesen Weltmeisterschaften mitgebracht. Wie war deine Einstellung, beziehungsweise wie hast du das gesehen mit diesem 800-Meter-Wettbewerb und gerade auch mit Caster Semenya?
Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema, so im Allgemeinen, auch gesellschaftlich, finde ich. Also ich fand damals, wie dann mit ihr umgegangen wurde, fand ich nicht in Ordnung. Sie wurde ja dann zugelassen, also wenn ich sie dann ausgeschlossen habe, aber allgemein so, ich weiß nicht, also dieses, ja, lässt sich schwer darüber reden. Also mittlerweile ist es ja, ich weiß auch gar nicht, was ist so aus diesem Thema geworden. Das ist ja gar nicht mehr so Thema, oder? Das war damals so extrem, gerade bei dieser WM. Was ist mittlerweile mit ihr? War sie jetzt noch im, letztes Jahr war sie noch bei den Olympischen Spielen?
Sie war letztes Jahr dabei und hat, glaube ich, auch Silber gewonnen. Es wurde ja tatsächlich ein Geschlechtstest danach angeordnet und der hat dann festgestellt, dass sie eine Frau ist, beziehungsweise dass sie die weiblichen Gene hat, um als, das hört sich total blöd an, aber das, um als Frau dann auch wirklich angesehen zu werden. Ja. Aber die Art und Weise, wie damals mit ihr umgegangen ist, die fand ich persönlich, fand ich auch sehr zweifelhaft. Mhm. Weil sie wurde da schon sehr alleine gelassen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ja, wie du das gerade sagtest, das klingt halt komisch, wenn man da, dass sie, also mit diesem Geschlechtertest und so weiter. Das liegt halt an unserem, ja, an unserem westlichen Weltbild, dieses binäre Geschlechterbild. Es gibt Männer und Frauen und Männer sind männlich und Frauen sind weiblich und alles dazwischen, was irgendwie anders ist, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Also das ist halt dieses Problem, was dadurch entsteht, durch dieses Weltbild. Und gerade beim Sport wird eben so rigoros getrennt zwischen Männern und Frauen und ja, dadurch kann dann halt immer so ein Problem entstehen und was beziehungsweise wird zum Problem gemacht. Yeah. Ja, aber mittlerweile scheint das ja jetzt, also wenn das jetzt so festgestellt wurde, sie ist jetzt eine Frau und darf da teilnehmen, dann ist es ja jetzt in Ordnung. Aber damals war es ja großes Thema, wie du schon sagtest, ja.
Ja, also ihr ihre WM-Goldmedaille wurde ja nicht in irgendeiner Weise weggenommen, es wurde anerkannt. Sie startet seitdem auch immer bei den Frauen. Von daher sollten wir das Thema dann auch beruhigen bzw. begraben. Ja. Es war damals halt ein großes Thema.
Ja.
Gleich reden wir dann über den 20.8., über den zweiten Tag, an dem du da warst und über weitere wirklich großartige Wettbewerbe. Also ich kann jetzt heute nur sagen, dass ich dir gratulieren möchte zu deiner Auswahl der beiden Tage, die du damals dort warst. Und wir hören uns gleich wieder mit dem 20.8.2009 über die Leichtathletik-WM und mit Maria. Bis gleich.
Chip and Charge mit Andreas und Philipp. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de.
Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Ihr seid immer noch bei das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Maria, wir haben eben schon über den 19.8., dem ersten Tag, an dem du bei der Leichtathletik 2009 warst, gesprochen und über wirklich großartige Leistungen. Der zweite Tag, an dem du da warst, der 20.8., war nicht minder gut. Wir hatten den nächsten Auftritt des, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, des Überathleten Usain Bolt über 200 Meter. Erzähl mal.
Ja, also ich hatte mich im Vorhinein auch darauf gefreut, ihn zu sehen, dann nicht über die 100 Meter, aber wenigstens über die 200, die ich eigentlich auch interessanter finde, ehrlich gesagt, die 200 Meter, wenigstens sind die doppelt so lang, also es dauert ein bisschen länger und dann hat man da noch die Kurve mit drin, finde ich ein bisschen attraktiver anzuschauen als die 100 Meter. Ja, also das war natürlich der nächste Weltrekord dann, also war der Hammer. Der Mann, also ich glaube, zu dem kann man, wenn man den laufen sieht, mit seinen langen Beinen, das ist schon... Also ist schon Wahnsinn, sehr elegant.
Er hatte den Weltrekord über 100 Meter hatte er in 9,58 gelaufen. Den Weltrekord über 200 Meter hatte er in 19,19 quasi auch pulverisiert. Wenn man jetzt diese beiden Zahlen oder wenn man die 19,19 durch 2 teilt, kommt man auf 9,59. Das heißt, er ist über die 200 Meter exakt genauso schnell gelaufen wie über die 100 Meter. Sind solche Leistungen normal?
Das weiß ich nicht. Da bin ich kein Experte für. Also,
glaubst du, es geht mit rechten Dingen zu, was Usain Bolt da macht? Oder beziehungsweise ja, damals gemacht hat?
Ja, das ist dann wieder die Dopingfrage, ne? Ja. Also, keine Ahnung. Also, woher soll man wissen, was der menschliche Körper schaffen kann und was nicht? Also, ohne Hilfsmittel. Gerade bei der Leichtathletik, wo Doping dann auch immer ein großes Thema ist, ob bei den Werfern oder bei den Läufern.
Ja.
Da ist es dann, da gehe ich mal so ran, wem es nicht nachgewiesen wurde, der ist für mich unschuldig. Weil wenn ich jetzt immer rangehen würde mit dem Gedanken, die sind ja alle gedopt, dann brauche ich das nicht mehr gucken. Also dann macht mir das auch keinen Spaß.
Ja.
Und deswegen, solange dem Bolt dann nicht irgendwas nachgewiesen wurde, dann solange glaube ich da auch, dass er da clean ist. Auch wenn es blauäugig ist, sag ich mal, aber ja, anders macht mir dann keinen Spaß mehr, wenn ich dann immer denken würde, das ist doof.
Mir geht das ähnlich, gebe ich ganz offen zu. Usain Bolt hat dann auch an dem Abend wieder eine unglaubliche Show abgeliefert, hat seine Kurzzeitaffäre mit Berliner auch wieder ausgelebt. Das war schon, also er hat ja Entertainment inklusive, trotz mit, also zusätzlich noch zu seinen überragenden Leistungen. Damals musste man ihn wohl gut finden. Man hat ja noch die Geschichte gehört, dass er danach noch irgendwie bei McDonald's gewesen ist oder so.
Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber das könnte sein, ja. Aber gerade auch Berlino, das Maskottchen war damals auch ziemlich cool. Weil wer auch immer da drin steckt, ich weiß nicht, ob das an allen Tagen der gleiche war, war auch richtig gut drauf. Also hat das richtig gut gemacht, einfach so als so Maskottchen ist ja manchmal, rennt einfach nur rum und ist da. Aber der hat das halt, der hat richtig als Entertainment verstanden. Das war nicht nur mit Bolt, da waren einige Dinge. Ja. Ich weiß noch, der Bino hat irgendeine Sportlerin, irgendeine Gewinnerin, ich weiß nicht mehr, wer es war, so den Huckepack genommen und rannte mit ihr ein paar Meter, und guckte aber nicht nach vorne und rannte damit gegen so einen Wagen. Und sie hat es natürlich gesehen, aber die wollte ihn auch bewahren. Aber, und dann davor, da ist nichts passiert. Aber das, also da waren so ein paar Comedy-Momente dabei. Das Maskottchen war ganz cool dabei, der Bino.
Ja. Also die 200 Meter war ja einer der Höhepunkte des 20.08. Dazu kam dann noch der Hochsprung der Damen, auch im Vorhinein mit wirklich Wonne erwartet. Es gab diesen Zweikampf, beziehungsweise sollte der Zweikampf zwischen Blanka Vlasic, der großen Favoritin, und Ariane Friedrich aus Berlin geben.
Ich weiß, ist sie überhaupt aus Berlin? Ich glaube, sie ist aus Frankfurt.
Ist sie aus Frankfurt?
Ja, ich meine, aber trotzdem.
Steckt ihr heute alle nach Berlin?
Ja, ist auch nicht so wichtig, dass das war ja ein deutsches Publikum, das war jetzt nicht unbedingt nur ein Berliner Publikum, und sie ist ja deutsch. Und sie war die auch so eine Erscheinung, sehr
auffällig.
Genau, extrovertiert, auffällig. Und vorher, wie du schon sagtest, da wurde viel geschrieben, dieser Zweikampf und so. Deswegen wurde das auch mit Spannung erwartet, dieser Kampf, auch von mir natürlich.
Also ich kann mich an diesen Wettkampf erinnern, 2009, relativ gut, weil ich zu Ariane Friedrich immer so ein bisschen gespaltenes Verhältnis auch hatte, weil, wie gesagt, sie ist sehr extrovertiert. Auch sowas ist immer gut für die Leichtathletik. Aber ich habe schon immer gedacht, Alter, was macht die denn da? Ja. Dieser Wettbewerb war relativ früh sehr, sehr spannend, weil erstens, Blanka Vlasic gab sich überhaupt keine Blöße. Zweitens, Ariane Friedrich hatte relativ früh ein oder zwei Fehlversuche. Und dann gab es noch eine dritte, die Rusin Cicerova, die dann auch mit dabei war. Saßt du auch in der Ecke, wo der Hochsprung stattfand?
Ja, das hatte ich mir da richtig dann, also da war ich dann richtig in der Kurve, am ersten Tag, wie gesagt, nicht ganz in der Kurve. Das hatte ich mir dann extra so ausgesucht, wieder im Oberrang, aber es ist dann richtig in der Kurve gewesen, da wo der Hochsprung war, die Marathon-Tor-Kurve da im Olympiastadion. Ja. Das war dann echt Absicht, dass ich da unbedingt dort sein wollte.
Und dieser Wettbewerb war wirklich hochklassig, weil sowohl Cicerova, Friedrich als auch Blanka Vlasic übersprangen 2 Meter, was ja nicht unbedingt immer gang und gäbe ist bei Damenhochsprungwettbewerben. Und Ariane Friedrich gewann nur, in Anführungszeichen, nur die Bronzemedaille, weil sie relativ früh die Fehlversuche mehr hatte als Cicerova. Es war aber trotzdem ein großartiger Wettkampf, oder?
Ja, sie hatte sich auch sehr dann über die Bronzemedaille gefreut. Also das war dann nicht so, dass sie irgendwie enttäuscht war. Und alle haben sich natürlich gefreut. Also ich fand bei ihr, das war das Spektakuläre bei ihrem Wettkampf, dass sie ja immer wollte, dass das ganze Stadion still ist. Ja. Anstatt dieses rhythmischen Klatschens.
Ja,
was ja sonst eigentlich gewöhnlich ist bei Springern oder auch bei Werfern, dass sie irgendwie dieses Klatschen wollen. Und sie wollte ja, dass das ganze Stadion ruhig ist. Und es war auch richtig still. Musst du dir mal vorstellen, bei so einem vollen Stadion und alle sind totenstill. Und dann der Jubel, nachdem sie, ich glaube, das war die letzte Höhe.
2,02 Meter war es.
Genau. Im dritten Versuch. Ich dachte, also das war krass, also wenn das Stadion so explodiert.
Das, und da habe ich jetzt ein bisschen Gänsehaut, weiß ich noch, weil sie hat ja, was du gerade gesagt hast, sie wollte, dass das Stadion ruhig ist. Und ich kann mich an diese Szene vor ihrem dritten Versuch erinnern, wie sie da steht, diese Schritte nachmacht, beziehungsweise guckt, wo sie die Schritte setzen wird, und dann auf einmal lächeln musste. Und man konnte ihr an den Lippen ablesen, ist das geil. Und dann ist sie losgelaufen und hat diese 2,02 Meter übersprungen. Also wie gesagt, das war ein sensationell guter Wettkampf. Und sie hat quasi nur Bronze gewonnen, aber ich glaube, da musste sie sich nie drüber grämen, weil die Cicerova war extrem stark. Und Blanka Vlasic hatte sich ja dann noch am Weltrekord versucht und den hatte sie knapp gerissen. Aber insgesamt war das einer der besten Wettkämpfe der gesamten Leichtathletik-WM.
Ja, auf jeden Fall. Die Erwartungen waren halt so hoch an Ariane Friedrich, weil sie gerade irgendwie 2 Monate vorher, meine ich, war es beim ISTAF, auch in Berlin, bei dem Leichtathletik-Meeting, die Blanka Vlasic geschlagen hatte und einen neuen deutschen Rekord aufgestellt hatte, eben genau. 2,06 Meter, den sie dann nicht geschafft hat bei der WM. Aber wie gesagt, Bronze war trotzdem super und sie hat sich auch total drüber gefreut, das hat man ihr angesehen.
Ja. Und dann gab es noch an dem Abend das Ende deines Lieblingswettbewerbs, wie du mir vorher gesagt hast, der Zehnkampf der Herren.
Ja. Also kann man schon sagen, Lieblingswettbewerb, weil das ist nun mal die Königsdisziplin bei den Leichtathleten. Ich mag ja die Leichtathletik, weil man da so viel zu sehen bekommt. Gerade wenn man live im Stadion ist, da finden mehrere Sachen gleichzeitig statt. Die laufen, die springen, die werfen. Das ist halt das Tolle an der Leichtathletik für mich. Und die Zehnkämpfer machen halt alles davon. Und das ist, finde ich, schon beeindruckend.
Yeah.
Und dann über 2 Tage da 5 Wettbewerbe oder Disziplinen pro Tag. Das war schon cool. Besonders, wenn man halt an beiden Tagen dann im Stadion ist und dann mit, also diese Athleten dann mit begleitet, die lernt man so ein bisschen kennen sozusagen, weil ich kannte vorher Lina auch nicht groß. Ich bin jetzt kein großer Leichtathletik-Experte. So ein paar kennt man halt, aber die meisten auch nicht. Und deswegen, aber man kommt dann da rein, weil man ja 2 Tage lang die ganze Zeit sieht. Und da wächst man so ein bisschen mit denen auch zusammen. Das heißt ja auch immer, dass die Mehrkämpfer unter sich auch immer so eine Familie sind, weil die so viel zusammen sind und über 2 Tage da irgendwie alles durchstehen. Und wenn man da als Fan dabei ist, ist das dann, da fühlt man sich denen dann irgendwie auch nahe. Und das war schon sehr cool.
Also das gefällt mir ja zum Beispiel auch sehr, sehr gut, dass sie nach dem 1500-Meter-Lauf dann immer noch gemeinsam die Ehrenrunde laufen und dass man nie das Gefühl hat, dass da wirklich große Konkurrenz ist oder auch bei den Damen im Siebenkampf, dass da wirklich ganz, ganz verbissen der Gegner bekämpft wird. Und letzten Endes sind es alle wirklich absolute Allrounder und die dann die 10 Wettkämpfe dann gemeinsam durchstehen und dann die 1500 beziehungsweise die 800 Meter bei den Frauen sind ja am Ende auch eine Sache des Willens.
Ja klar, die quälen sich da nur noch durch. Ne? Also bei den Frauen sind es nur 2 Runden in Anführungsstrichen, aber trotzdem ist das dann nochmal eine Tortur. Und bei den Männern dann sogar die 1500 Meter. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das dann sein mag, da am Ende noch mal sich so zu quälen.
Ja.
Und da hat ja dann der Amerikaner Trey Hardy gewonnen. Und ja, also den habe ich dann auch schon während der 2 Tage ins Herz geschlossen. Und die Deutschen hatten auch einen ganz guten, also Pascal Behrenbruch war, glaube ich, der Beste am Ende auf Platz 6, meine
genau.
ich.
Genau, ja. War sein erster großer Wettkampf damals, Pascal Behrenbruch.
Ja, stimmt, ja. Also sonst bin ich ja immer sehr auf die Deutschen fokussiert. Aber beim Zehnkampf war mir das, wie gesagt, eigentlich relativ egal, weil ich finde den fast sowieso faszinierend. Und da freue ich mich dann echt für jeden, der da über 2 Tage so eine Top-Leistung bringt.
Ja. Maria, gleich hören wir uns nochmal wieder und dann schließen wir oder runden die Weltmeisterschaft 2009 noch ein bisschen ab. Bis gleich.
Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, 2 Stunden live auf meinsportradio.de. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
Ich bin immer noch mal mit Maria hier und wir sprechen über diese Leichtathletik-WM 2009. Maria, 19.20.08, das waren wirklich 2 glorreiche Tage der Leichtathletik-WM mit vielen tollen Wettbewerben. Es ging allerdings noch gut weiter. Es waren wirklich einige Wettbewerbe noch dabei, die noch Erwähnung hier verdienen.
Ja, also ich muss ja nochmal drüber nachdenken, was denn da noch war. Das habe ich natürlich dann am Fernseher verfolgt, den Rest. Am letzten Wochenende am letzten Tag hat man ja dann immer die Staffeln, was sowieso auch immer ein Highlight ist. Stabhochsprung auch, sowohl Männer als auch Frauen finde ich immer sehr interessant.
Ja, also Stabhochsprung der Herren, da würde ich halt gerne drüber sprechen, weil das war ein sehr, sehr beeindruckender Wettbewerb. Stephen Hooker, der vorher als Favorit ausgemacht worden war, hatte sich im Qualifikationswettkampf, hatte er sich eine Zerrung zugezogen und es hieß erst, er könne gar nicht mitmachen. Er ist dann ins Stadion reingekommen, hat gesagt, ja, ich melde mich und hatte dann einen Versuch gemacht über 5,85 Meter, den hatte er gerissen. Da hat keiner in irgendeiner Weise ein Pfifferling auf ihn gegeben und dann hat er gesagt, gut, dann lasse ich meine anderen beiden Versuche für die 5,85 aus. Ich gehe auch gleich auf 5,90 Meter. Und dann überspringt er die 5,90 Meter. Das war sein einziger gültiger Sprung in dem Abend und damit ist er Weltmeister geworden. Ganz großartiger Wettbewerb damals.
Ja, Ja, völlig verrückt, auch bei 5,85 erst einzusteigen überhaupt. Wer kommt auf sowas? Das ist schon krass.
Das hat früher Sergej Bubka gerne mal gemacht.
Ja, okay, ja, so einer.
Der
Ja,
konnte das auch.
ja.
Aber in dem Fall war es tatsächlich eine Sensation. Das war wirklich ein großartiger Wettbewerb auch. Dazu dann die jamaikanische 4x100-Meter-Staffel der Herren, die völlig unangefochten damals die Herrenstaffel gewonnen hatten. Die USA damals gar nicht dabei. Ich glaube, die haben im Vorlauf einen Staffelstab fallen lassen.
Ja.
Die deutsche Damenstaffel über 4x100 Meter hat damals die Bronzemedaille geholt, was auch ein ganz großartiger Erfolg war für die deutsche Leichtathletik. Und die deutsche Leichtathletik ist dann mit, ich glaube, es waren 9 Medaillen rausgegangen. 2 Goldmedaillen, 3 Silbermedaillen und 4 Bronzemedaillen. Mhm. Man konnte es eigentlich insgesamt als Erfolg werten, die WM, oder?
Auf jeden Fall, ja. Gerade auch 2 Goldmedaillen fand ich schon stark. Wie ich schon am Anfang erwähnt hatte, ich war bei der WM im Vorhinein ein bisschen skeptisch, nicht nur was Stimmung und Zuschauerzuspruch angeht, auch so Leistungen. Und das war dann schon ordentlich, was dann kam. Also gerade bei so einer Heim-WM, dann ist ja oft so, dass der Gastgeber dann ein bisschen über sich hinauswächst.
Yeah.
Und ja, also das war schon gut. Mit den die beiden Goldmedaillen hat man ja erwähnt, Nerius und Harting. Das waren auch eben zwei sehr emotionale Goldmedaillen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann waren so ein paar Überraschungen dabei, die wir erwähnt hatten, mit der Staffel oder jetzt Jennifer Oeser mit der Silbermedaille im Siebenkampf. Also war schon stark, fand ich, ja.
Ja. Und insgesamt die WM, glaube ich, kann man auch als Erfolg bezeichnen. Das Zuschauerinteresse hatte gestimmt, die Leistungen hatten gestimmt. Es gab diese quasi Ein-Mann-Show von Usain Bolt. Es gab dann reichlich andere dramatische Wettbewerbe. Also da stimmte doch eigentlich das Gesamtpackage.
Ja, und sogar die Sonne hat die ganze Zeit geschienen. Also es war einfach super, die ganzen 9 Tage, kann man nur so sagen. Da bin ich auch nicht die Einzige, die das so sieht. Und auch also alle Leute, von denen ich, also ob das jetzt Athleten waren oder andere, die dort waren, was ich jetzt auch noch Jahre später irgendwie, wenn ich zufällig höre, oh, du warst auch da, irgendwie bei Twitter irgendjemand treffe, der alle sagen, das war eine ganz tolle WM. Also
ich habe immer das
war
Gefühl,
schon, war schon super so in meiner Stadt, dass da so was Tolles stattfand. Ja.
Ich habe immer so das Gefühl, dass internationale Sportmeisterschaften ausrichten, das kann der Deutsche. Also das 2006 stimmt, war die WM, das war ja auch 4 Wochen wirklich ganz fantastische Stimmung und da hat auch das Wetter gestimmt. Hat man immer gedacht, dass Franz Beckenbauer dafür schuld gewesen sei. Aber wenn es internationale Meisterschaften gibt, auch Leichtathletik-Meisterschaften, 93 Stuttgart, kann ich mich auch gut daran erinnern, war auch ein Fest der Freude. Das kriegen wir ganz gut hin. Das etwas sture Völkchen Deutschland kann da extrem aus sich rausgehen.
Ja, das stimmt, ja. Wie man dann auch 2006 war das ja dann auch so, dass man dann einfach mal ein bisschen anderes Bild vielleicht nach außen trägt von unserem Land und von unseren Leuten, weil man hat ja dann so ein bisschen, ja, also ich weiß nicht, das Vorurteil von dem durchschnittlichen Deutschen ist vielleicht nicht so das des humorvollen und fröhlichen Menschen. Und das hat sich ja 2006 dann auch ein bisschen relativiert, so für die anderen. Also sowas ist natürlich immer gut, ne, auch für uns. Also, und wenn dann einfach so internationale Wettbewerbe im eigenen Land, ist irgendwie immer toll. Also es war damals auch in der Stadt schön, da gab es auch vor der WM an dem Abend, also an dem Freitagabend, bevor die WM losging, gab es am Brandenburger Tor so eine Art Eröffnungsveranstaltung mit Konzerten und so. Also das war insgesamt schon ganz tolle Stimmung auch dann in der Stadt. Ja.
Yeah. Maria, wir sind schon wieder am Ende dieser Stunde angelangt. Das Spiel meines Lebens, in deinem Fall jetzt das Event deines Lebens. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Erinnerungen und Berichte.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Mir auch, sehr. Und wenn ihr euer Spiel, euer Event, euer Sportevent des Lebens erzählen wollt bei uns, dann schreibt uns an auf unserer Facebook-Seite facebook.com/meinsportradio. Wir hören uns diese Geschichten gerne an. Es muss nicht immer Fußball sein. Maria, wie gesagt, hat über Leichtathletik erzählt. Wir können über jedes Spiel sprechen, wenn ihr darüber erzählen wollt. Das war's von unserer Seite. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Das Spiel meines Lebens. Bis demnächst. Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
V Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.